Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Im Doppelpunkt heute Martin Neukomm, Zürcher Regierungsratsvorsteher von der Baudirektion, der seine grösste Herausforderung vor sich hat, nämlich das neue Energiegesetz. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Is a good life like mine? You're looking at me from far away, saying you wish you were with me today. You wanna see me again, you say, just to talk and nothing else you say, 'cause your new love would disagree on you getting down with your old time used to be. You caught me off guard and turned me on. Now it's my time to turn you down. You caught me off guard, I fell for you. Now here's my time to say we're really through.
Mitten in der grossen Umweltkonferenz in Glasgow stehen wir jetzt vor der zweiten grossen Umweltabstimmung im Kanton Zürich. Nachdem der schweizerische Abstimmung CO2-Gesetz, das runtergefallen ist, jetzt das Energiegesetz. Das ist ein Kind von Martin Neukomm, unserem Regierungsrat der Baudirektion. Über das wollen wir reden, aber zuerst geht es natürlich um Ihre Person. Herr Neukomm, wer sind Sie?
Ja, ich bin Regierungsrat und ich bin jemand, der sich schon sehr, sehr früh für Klimaschutz interessiert hat. Und das eigentlich ist ein wesentlicher Teil von meiner Politisierung, warum ich überhaupt angefangen habe, Politik zu machen. Und jetzt bin ich glücklicherweise an einem Ort gelandet, wo ich hoffentlich etwas dazu beitragen kann, zum Klimaschutz zu machen.
Genau, also Sie sind mit 32 Regierungsrat geworden, mit ganz wenig Erfahrung als Kantonsrat. Jetzt sind Sie reingerutscht. Auf der grünen Welle sind Sie gesurft. Und jetzt sind Sie 2,5 Jahre dort. Aber das ist für Sie, glaube ich, kein Fulltime-Job, oder?
So 200% ungefähr.
Ja, weil Sie haben dann also noch Ihre Diss fertig geschrieben. Also offenbar hat Sie den Job gar nicht ausgefüllt.
Ich habe meine Diss noch vor der, wo ich gewählt worden bin, habe ich angefangen zusammenschreiben. Eben. Dann habe ich 6 Wochen Zeit gehabt, dann habe ich dann wahnsinnig viel zusammengeschrieben und dann habe ich in der Sommerferien habe ich noch ein bisschen, habe ich es dann noch ganz fertig gemacht.
Mhm. Eben, also es ist offenbar dort nebeneinander gegangen.
Ja, es war aber schwierig.
Was ist denn auch noch schwierig gewesen? Sie haben jetzt 1800 Leute unter sich. Wie viele haben Sie vorher gehabt?
Etwa 5.
Also, von 5 auf 1800?
Ist eine ganz grosse Veränderung, ja.
Ja. Ist das seriös eigentlich, dass man jetzt, wenn man jetzt mal schaut, diese Privatwirtschaft absolut undenkbar, dass man jemanden mit so wenig Führungserfahrung an so einer Position aufschiesst?
Ich finde das schon. Also in meinem Fall ja, vielleicht nicht jedem.
In Ihrem Fall ja, okay.
Nein, ich glaube, Führung skaliert eigentlich nicht mit der Anzahl Leute. Ich meine, ich führe jetzt direkt ja nicht 1800 Leute, sondern 10 oder 9. 9. Und in dem Sinn, glaube ich, Führung ist vor allem eine Frage von, wie geht man mit Menschen um, wie baut man eine menschliche Beziehung auf. Also Beziehung jetzt in Anführungszeichen, oder eine professionelle Beziehung.
Aber trotzdem, es geht ja um Management-Erfahrung, ja. Leute werden ausbilden etc. Haben Sie sich in diesem Bereich dann irgendwie noch nebendran ausbilden? Haben Sie das Gefühl, eben, in meinem Fall, ich bin so gut, ich muss das alles nicht wissen?
Nein, gar nicht. Also ich gehe grundsätzlich nach dem Prinzip, dass ich sage, ich lasse mich sehr gerne beraten und ich höre sehr gerne, was andere Leute sagen und entscheide mich dann. Und das betrifft eigentlich alle Fragen. Das sind politische Fragen, strategische oder eben auch Management und Führung. Ich habe lange jetzt noch einen Coach gehabt, der mich auch noch beraten konnte, extern. ist jetzt leider verstorben, darum habe ich leider keinen Coach mehr. Aber sonst auch, ich tue sehr gerne mich mit den Leuten austauschen und höre, was sie sagen, um mir ein breites Bild zu machen.
Aber trotzdem sind Sachen jetzt passiert, die Sie sich nicht haben vorstellen können, die Sie überrascht haben, wo Sie gesagt haben, oh mein Gott, oder? Das ist ja ein bisschen anders, als ich es gedacht habe. Sie sind zweieinhalb Jahre in dieser Position.
Was für mich eigentlich eine der grossen Veränderungen war, ich bin aus einer Firma gekommen, die man abgemacht hat, die Sitzung startet am 10 Uhr und sie ist dann halt erst um 11 Uhr losgegangen und man hat das Gefühl, man geht dann nachher zum Mittagessen, man ist aber nicht fertig geworden. Also eher so ein bisschen chaotisch, das kann man natürlich machen in einer Firma mit irgendwie 15 Leuten. Und in dieser Baudirektion ist natürlich alles durchgetaktet. Meine ganze Agenda ist durchgetaktet und das fängt dann am Punkt an und ist dann um halb fertig und dann kommt schon das Nächste. Mhm. Also das ist eine grosse Veränderung.
Aber das heisst, es klingt so, wie wenn also die Baudirektion effizienter wäre, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Für Sie ist der Tüftlerruf vom Start-up eigentlich effizienter gewesen und es ist eher schwerfällig, was Sie jetzt da erlebt haben, natürlich bei so einer grossen Organisation.
Also das liegt natürlich in der Natur von der Sache. Etwas, wo eine Organisation mit 1000 Leuten ist logischerweise schwerfälliger als eine Organisation mit 50. Ich meine, das geht gar nicht anders. Was mir vor allem bewusst worden ist, jetzt in diesen zweieinhalb Jahren, ist, dass für die Verwaltung ist es einfach ein extrem höchst Gut, um alle Leute gleich zu behandeln. Gleichbehandlungssatz. Und das führt dazu, dass man die Sachen halt jemand mal bürokratisch macht, also bürokratisch im Sinne von nach einem bestimmten Muster beurteilen, juristisch, dass es stimmt, dann ist es fair für alle. Das ist mir vorher in diesem Ausmaß nicht
aber Sie haben ja Sachen wollen verändern und die Grünen haben gesagt, wenn er kommt, oder? Wie hat es geschrieben, er hat das fachliche Rüstzeug, um den Kanton Zürich endlich auf Klimakurs zu bringen. Ist das passiert?
Ja, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man würde sagen, das ist nach zweieinhalb Jahren schon der Fall. Ich kann, das hoffe ich jetzt mal so, können einen Haufen Sachen bewegen in diese Richtung. So ein bisschen, wir sind unterwegs, aber natürlich wäre es völlig vermessen, zu sagen, ja, jetzt sind wir völlig auf Kurs, nur wegen mir. Vor allem auch, es liegt ja nicht nur an mir. Also,
aber trotzdem, Sie sind verantwortlich.
Es andere Regierungsräte und das Parlament und so weiter. Also das ist immer auch eine Teamfrage.
Eben, aber die Frage ist, was sind jetzt Ihre Big Points in diesen zweieinhalb Jahren? Etwas, was Sie können vorweisen können? Wo Sie sagen, okay, das kommt aus meiner Küche, ich kann es auch können umsetzen.
Also gut, bei dem Energiegesetz ist jetzt die Frage, ob es durchkommt oder
also
nicht.
Das
oder?
Aber das Energiegesetz gibt noch keine. Ist natürlich... Es gibt noch der kommt erst, also das ist jetzt der erste.
Das ist jetzt der erste grosse Punkt, wenn es um den Klimawandel geht. Man hat sonst natürlich andere Sachen, die ich zum Glück können umsetzen konnte. Das sind jetzt aber nicht im Bereich Klima. Also zum Beispiel das Kasernenareal, wo man den Deal abschliessen mit der Stadt Zürich und das endlich durch den Kantonsrat bringen. Solche Sachen, sehr toll. Und sonst muss man sehen, zweieinhalb Jahre ist halt für so eine ganze Gesetzesberatung aber relativ kurz.
Aber ist das für Sie ein bisschen frustrierend, dass alles so lange geht?
Ja, absolut. Also ich würde mir wünschen, dass die Sachen schneller gehen in der Politik und ich bin gerade in der Kommission und im Parlament ein bisschen bekannt dafür, dass ich mir sage, komm, machen wir mal vorwärts. Das kommt, ich bin vielleicht ein bisschen ein ungeduldiger Mensch, aber in der Politik muss man halt manchmal ein bisschen geduldig sein. Es geht halt einfach nicht ganz so schnell, weil es...
Aber es tönt,
lange Prozesse gibt.
Eben, das tönt, dass es frustrierend ist, also dass Sie das nicht verändern können. Die Zeit Schweiz hat geschrieben, über Sie Neukomm politisiert mit der Methode eines Ingenieurs. Die Frage ist die Methode eines Ingenieurs die richtige für das, was Sie machen müssen?
Ich würde es mir nicht anmassen, zu behaupten, was die richtige Methode ist, zum Politik machen. Ich meine, ich verhalte mich natürlich ein bisschen so, aufgewachsen bin, wie ich ausgebildet worden bin. Und ich habe natürlich Ingenieur gemacht. Und darum, glaubst du, ist das wahrscheinlich so die Methodik, die ich anwende. Also, Methodik heisst für mich, ich versuche Mehrheiten zu schaffen, indem ich den Leuten zuhöre und versuche zu verstehen, was sind das für Anliegen, wie kann man irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden. Also zuerst zu verstehen und nachher irgendetwas daraus machen, das ist vielleicht das, was man sagen kann, Methodik des Ingenieurs.
Sie sind irgendwie ein bisschen unter dem Radar geflogen, vor allem in den letzten zwei Jahren, wo alles über Covid gegangen ist und so. Sie sind einfach einmal aufgefallen, wo es geheißen hat, er hat den Kantonsbaumeister entlassen. Das ist etwas, was ja eigentlich so nicht vorkommt, einen Chefbeamten zu entlassen. Ist es Ihnen schwer gefallen?
Ja, sehr. Ja, das ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Dass, vor allem auch natürlich, wenn man Leute persönlich mag, aber wenn etwas nicht... ich tue meine Personalentscheidung natürlich da nicht öffentlich kommentieren, aber das ist jetzt etwas, wo ich auch... Also bin viel nervöser gewesen als vor irgendeinem Fernsehauftritt oder irgendetwas. Also das ist wirklich eine ganz schwierige ganz schwierige Entscheidung gewesen.
Aber haben Sie sich dort zutraut? Ich meine, das sind Kantonsbaumeister, das ist, glaube ich, ein Architekt gewesen, also ein Fachmann in einem Bereich, wo Sie wenig wissen, zu beurteilen, ob der gut ist oder nicht. Oder hat das eine Rolle gespielt bei der Wahl beim Nachfolger? Weil ich habe gelesen, bei Inside Paradeplatz, dass der Nachfolger gar kein Architekt mehr ist. Was er früher immer war. Also, wie sind Sie auf die neue Richtung gekommen?
Ich glaube, eben an der Spitze der Organisation braucht es nicht die beste Fachperson.
Nicht?
Oder also es braucht nicht den besten Architekt an der Spitze von einem Hochbauamt, so wie es nicht den besten Ingenieur braucht an der Spitze vom Tiefbauamt zum Beispiel. Es braucht auch nicht den besten Arzt an der Spitze von einem Spital, sondern dort geht es mehr aus meiner Sicht um Management und um Führung und um Organisation. Weil die Person, die an der Spitze ist von der Organisation, tut ja häufig nicht selber, also der jetzt im Hochbauamt, der tut ja nicht selber Sachen entwerfen und zeichnen, sondern es ist eigentlich ein Management-Job. Es war darum für mich nicht ein Ausschlusskriterium gewesen. Ich habe das offen ausgeschrieben und es haben sich Architekten und Nicht-Architekten beworben. Und dann war es eigentlich mehr zufälligerweise ein Nicht-Architekt, der die Stelle bekommen hat.
Jetzt, wenn Sie sagen, Management-Qualitäten sind gefordert, die Erfahrung dort, aber genau Sie, der Chef ist von dem, hat gar keine richtige Management-Erfahrung gehabt. Das überrascht mich. Und auch das Beispiel, der muss das nicht kennen. Aber ein guter Fußballtrainer, der muss auch schon Penalty ins Goal gebracht haben, und zwar nicht in der dritten Liga, nur damit er anerkannt wird von seinen Mitarbeitern, dass man sagt, der weiss, von was er redet.
Ja, genau. Also das ist absolut zentral. Also ich habe der Beat Pahü ist der neue Kantonsbaumeister und er hat vorher den Circle gebaut. Also er war der Gesamtprojektleiter vom Circle, also im Flughafen raus. Und das ist, wenn ich es recht im Kopf habe, ein Bau mit 1,4 Milliarden Bausumme. Also der Mann, der weiss, um was es geht. Er hat aber kein Architekturstudium, oder? Weil es gibt natürlich unterschiedliche Arten zum Know-how erlangen im Baubereich.
Sie sind eben jemand, der sich dem Umweltschutz verschrieben hat. Aber wenn man baut, ein Baudirektor ist wie Sie, das sind, dann verbaut man Beton und Zement. Und das ist extrem umweltschädlich. Wenn man anschaut, man vergisst das immer wieder, neben Verkehr, Industrie, Landwirtschaft etc. Beton ist extrem umweltschädlich. Was machen Sie denn dort, damit man dort auch ein bisschen umweltfreundlicher bauen kann?
Also das ist absolut so. Also das ist immer die graue Energie, von der man redet, die kommt zu einem sehr grossen Teil aus dem Beton. Genau, also was wir machen, wir versuchen umzusteigen auf andere Materialien dort, wo es geht. Also zum Beispiel haben wir jetzt das ZZM, Zentrum für Zahnmedizin. Das ist ein Bau für 200 Millionen Franken. Sehr, sehr ein grosses Gebäude dort, wo früher das Kispi-Areal, wo es ein Kinderspital war, also auf dem Kispi-Areal. Und das ist ein Holzbau. Also das hat natürlich einen kleinen Teil unterirdisch. Das ist Beton, das geht nicht anders. Und nachher alles, was oben rauskommt, das ist Holz. Also somit kann man natürlich dann die CO2-Emissionen auch schon im Bau massiv reduzieren.
Eben, wir haben am Anfang gesagt, wir haben über das CO2-Gesetz abgestimmt. Das war ein richtiger Rückschlag für Sie, natürlich, nehme ich an. Ja. Wie haben Sie sich dort engagiert, dass das nicht passiert? Haben Sie es vielleicht einfach gesagt, das muss durchkommen? Das ist einfach so nachvollziehbar, gerade in der heutigen Zeit, wo die Grünen so viel Oberwasser haben und sind dann irgendwie verblüfft, schockiert gewesen, wo das Resultat rausgekommen ist.
Ein halbes Jahr vorher hätte ich gedacht, das kommt locker durch. Und nachher so in der Diskussion und der Kampagne habe ich immer so gedacht, oh, es wird immer schwieriger. Und dann vorher bin ich dann schon so ein bisschen mittelmäßig pessimistisch gewesen. Drum, aber es war dann schon einmal für mich auch ein Schock gewesen. Oder so zu sehen.
Nein, aber was haben Sie denn gemacht? Ich weiss, es ist ein Bundesgesetz, es ist natürlich eine kantonale Ebene, aber trotzdem, wir sind immerhin der wichtigste Kanton und so. Also dort hätte man vielleicht noch auch sich ein bisschen mehr engagieren müssen. Im Nachhinein haben Sie sich das auch gesagt.
Ja, wir haben Veranstaltungen gehabt, um das Thema zu pushen. Ich weiß nicht, ob ich noch viel hätte können dazu beitragen können, um die Leute zu überzeugen. Es ist noch schwierig zu sagen, was man noch hätte können machen können. Vielleicht hätte man wirklich noch müssen überlegen, zusätzliche Sachen zu machen.
Ja. Aber eben dort ist es ja vor allem darum gegangen, dass in der Nachbetrachtung, dass die Leute gesagt haben, wir wollen nicht mehr bezahlen für Benzin und für Flugreisen etc. Und jetzt ist gerade wieder eine Studie rausgekommen, junge Leute, aber SVPler, andere, die wollen nicht mehr Kosten haben für Umweltschutzentwicklungen. Macht Sie das nicht ein bisschen stutzig im Hinblick jetzt auf Ihr Energiegesetz?
Ein Stück weit schon, aber ich glaube, man muss es auch einordnen. Also ich habe das Gefühl, dass beim CO2-Gesetz ist es darum gegangen, um 5 Rappen mehr zu zahlen fürs Benzin. Und ich habe das Gefühl, das haben viele so interpretiert, als wie eine Strafsteuer. Und es ist ja jedem klar, dass wegen 5 Rappen mehr auf dem Benzin fährt man nicht weniger Auto, sondern es ist einfach teurer.
Warum hat man es dann gemacht?
Ja, das ist mir auch nicht ganz klar. Also das ist etwas, was ich gefunden hätte, hätte man im CO2-Gesetz problemlos weglassen können. Also, weil das hat nur Kontroversen gebracht, aber ehrlich gesagt, also, wenn ich so ehrlich darf sein, eben, ich glaube nicht, dass das irgendeine Wirkung gehabt hätte. Man hätte natürlich ein bisschen Geld, oder? Also ein bisschen, da kommt relativ viel Geld zusammen auf dem Bundes, auf Bundesebene, und mit dem hätte man natürlich dann können gute Projekte machen und so weiter. Das ist wahrscheinlich schon nicht nur falsch, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die grosse Wirkung gehabt hat. Und dann sind sich die Leute ein bisschen vorgekommen, als sie werden bestraft für schlechtes Verhalten. Mhm. Das ist ein bisschen meine Interpretation, warum das CO2-Gesetz abgelehnt worden ist. Ich glaube nicht, dass die Leute per se nicht bereit sind, um irgendetwas zu zahlen für Umweltschutz.
Offenbar, aber eine Umfrage hat genau das jetzt zeigen, dass viele zeigen. Leute das eben nicht haben. Und die Frage ist, ob das jetzt nicht wieder könnte passieren. Über das reden wir und machen zwischendrin Musik. Was ist der nächste Musiktitel?
Zürich West, Mojito.
Okay.
Zwei Mädchen, eins in meinem Kopf und eins im Bett. Eins von beiden will mich nicht mehr, weil das andere von beiden will. Das, was mich nicht mehr schmeckt, das kann ich, weil das andere schmeckt mir nicht mehr so. Eins liegt hier bei mir in der Wohnung, weil das andere ist vor der Gattung vor. Ich bin selber blöd, ich weiss es, aber ich werde doch nie im Leben mit der hier heute Nacht zu mir haben, wenn ich nicht so manche. Aber eben, jetzt habe ich dumme wie so ein Mädchen. Eins ist noch hier, eins ist nicht mehr da. Und das, was fort ist, will mich nicht mehr. Und das andere, was ich jetzt glaub, oh, lieber langsam gehen. Dabei habe ich mir gesagt, ich nehme nur so einen Mojito. Und ein zweiter, ich werde denken, nehme ich auch. Nach dem dritten bin ich unter dem Tisch gelegen. Und nach dem vierten unter der Frau.
Bei mir ist der Martin Neukomm, er ist Regierungsrat, kommt aus Winterthur, in fast die Hälfte vom Regierungsrat. Ihr habt da eigentlich den Kanton oder die grosse Stadt, habt ihr einfach überholt, oder? Bei mir sind da als Stadtsücher fast schon ausgepunktet, oder?
Ja, ja, genau. Der Winterthur hat jetzt 3 Regierungsräte, die Stadt Zürich, ich glaube, 2, wenn es mir recht ist. Aber ich finde, das wird der Bedeutung von Winterthur eigentlich gerecht.
Ja, hallo. Also, was bietet denn Winterthur? Und wie viel Winterthur steckt dann innen noch?
Ja, relativ viel. Also ich habe eigentlich bis auf mal ein halbes Jahr, als ich in Oerlikon gewohnt habe, habe ich immer in Winterthur gewohnt. Also ich bin natürlich ein echter Winterthurer. Was Winterthur zu bieten hat, Winterthur hat gute Kultur. Ich meine, Winterthur hat das Fotimuseum, Winterthur hat das Technorama, wo ich
übrigens... Gut, also wir machen jetzt nicht Fremdenverkehrswerbung. Also die Frage ist natürlich, wenn man aus Winterthur kommt, wie schaut man dann die Stadt Zürich an?
Hey, ich meine, ich mag die Stadt Zürich wirklich gerne.
Ui, hat es aber lang gebraucht. Ja, nein. Oder? Die Winterthur haben doch irgendwie ein Komplex gegenüber Zürich, oder?
Ich würde Ihnen sagen, andersrum. Also für mich ist es schwierig, wenn ich Zürcher Kollegen habe, dann muss ich sie immer in Zürich treffen. Ja. Also es ist wahnsinnig schwierig, zum Zürcher aus der Stadt rauszubringen auf Winterthur, weil für die ist das eine wahnsinnig weite Reise.
Eben. Also gut, über Sie weiss man nicht privat, haben Sie Familie, wie leben Sie, wie fahren Sie, was machen Sie? Erzählen Sie noch mal etwas über Sie.
über mich selber, also ich lebe alleine.
Ja.
Ich habe keine Beziehung, darum auch keine also Familie. Ja. Ich habe 2 Schwestern. Wie fahre ich? Ich fahre meistens mit dem Zug und wenn ich irgendwo aufs Land raus muss und die Zeit knapp ist, dann nehme ich natürlich den Fahrdienst in Anspruch.
Der Fahrdienst?
Ja.
Was heisst das, ein Fahrdienst? Der Staat hat Ihnen zur Verfügung als Regierungsrat?
Ja, natürlich. Wir haben
einen Chauffeur?
Ja, Richtig.
Gehen Sie wieder. Weißt du, also, wenn man mit 32 in Regierungsrat ist, dann sagt man sich, wow, also jetzt habe ich das Höchste da erreicht, wo man Menschen auf kantonaler Ebene kann erleben. Weißt du das in 20 Jahren? Wenn man schon so früh so weit oben ist, ist das nicht ein bisschen ein Problem, dass man da das Leben ganz anders muss anschauen muss als andere, die das Gefühl haben, es geht immer rauf.
Oh, ich habe mir noch nicht viel Gedanken dazu gemacht. Das ist hoffentlich neue ferner Zukunft. Ich weiss es wirklich nicht. Also, aber es ist, also zum Fragen noch beantworten vom Anfang, es ist also schon noch speziell, oder? Eben, dann hat man plötzlich einen Fahrer und wird noch jemand hergefahren. Mhm. Also,
das ist schon noch, als Grüne?
Als Grüne, genau.
Und in was für ein Auto übrigens?
Es sind noch nicht Elektroautos.
Mhm. Haben Sie das noch nicht angebracht?
Nein, aber das kommt. Also wir haben, nein, wir haben jetzt eine neue eine Fahrzeugweisung erlassen. Das heisst, dass wir sagen, eigentlich ab jetzt kaufen wir nur noch Elektroautos, respektive wir kaufen nur dann keine Elektroautos, wenn es nicht anders geht. Also zum Beispiel die Polizei braucht natürlich rein auf Bereich Einsatzbereitschaft, kann natürlich nicht alles auf Elektro umstellen, aber wir sind da so voll dran.
Aber Sie wollen ja, dass Kanton Zürich vorbildlich wird. Und,
genau.
Das ist nicht vorbildlich, oder?
Umstellen auf Elektromobilität?
Ja, doch, also ich habe vor 8,5 Jahren habe ich meinen Tesla gekauft, meinen ersten.
Ja, aber vor 8,5 Jahren bin ich eben noch nicht Regierungsrat.
Ich weiss schon, aber dann hätten sie eigentlich auch hätten sie müssen aufholen. Aber in der Stadt Zürich sind die Grünen und die SPler sind ja gegen das Auto. Die wollen eigentlich, die reden ein bisschen vom autofreien Zürich, gehen da noch viel weiter als die Winterthur. Was sagen Sie da dazu?
Ja, es ist ein bisschen eine Frage, wo das Auto den Platz hat. Ich glaube, also eine der zentralen Fragen ist, wie tun wir den Platz in der Stadt verteilen? Und dort finde ich es legitim, zu sagen, hey, es braucht auch Platz für Velo und Fuß oder man will den Platz sogar anders nutzen. Weil heute ist es natürlich so, dass der grösste Teil des Platzes, jetzt der öffentliche Raum in der Stadt, ist dem Auto vorbehalten. Oder? Das sind Strassen und Parkplätze. Und,
aber das ist dem, wo man abbaut, Parkplätze, die man abbaut. Den Autofahrer will man schwerer machen, man will es vergraulen. Was sagen Sie also, da dazu?
Vom Vergraulen halte ich persönlich gar nichts. Ich finde es aber wichtig, dass man nur mit Zonen macht, wo autofrei sind, oder? Also jetzt einfach die Winterthurer Altstadt oder das Niederdörfli und so, also Sachen, wo autofrei sind, dort hat es häufig viel mehr Leute, dort entsteht Leben, es wird rausgestohlen im Sommer. Also wenn der Lärm weg ist und der Platz frei wird, dann kann man einen anders nutzen und das kann man auch für gute Lebensqualität nutzen. Aber ich sage wegen dem nicht, dass das Auto komplett wegkommt, weil es ist klar, ich meine, auf dem Land funktioniert das nicht mit der reinen öffentlichen Verkehr vom Erschliessung her. In der Stadt funktioniert das relativ gut. Wenn ich es recht im Kopf habe, sind glaube 50% von der Haushalte haben kein eigenes Auto mehr in der Stadt. Also es lebt sich offensichtlich gut ohne Auto.
Also man kann das machen, aber man will das eben runterbringen. Da gibt es so eine Umweltbewegung von Jugendlichen, Extinction Rebellion. Die wollen das verhindern, haben auch den Verkehr behindert, stundenlang etc. Sie haben mal gesagt, ich bin ein Realo, also ich bin kein extremer Grüner. Aber wenn Sie 15 Jahre jünger wären, wären Sie wahrscheinlich an der Oranienstrasse auch angesessen.
Ja, vielleicht, wer weiß. Schwer zu sagen. Also Realo, ich bin vor allem jemand, der sagt, ich finde, man muss sich überlegen, was nützt etwas, was geht in die richtige Richtung. Und darum überlege ich mir auch eben, egal wie das sich entwickelt, wir werden noch Autos haben und die werden dann elektrisch sein oder mit Wasserstoff betrieben, aber einfach CO2-neutral und darum müssen wir in die Richtung gehen, eigentlich jetzt unabhängig davon, wie viele Autos es nachher noch werden sein.
Gut, das ist irgendwie klar. Die Frage ist, wie schnell geht es? Die einen sind ein bisschen schneller, Elon Musk war ein bisschen schneller
genau.
Als der Chef von VW und von BMW. Aber finden Sie, das ist produktiv oder kontraproduktiv, so Aktionen von Extinction Rebellion?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also, weil einerseits, was gut ist daran, ist, sie erzeugen Aufmerksamkeit, man redet über das Thema.
Eben,
was
aber in welcher Form?
Ist, viele Leute regen sich darüber auf.
Ja.
Und also darum, ja, ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt produktiv oder kontraproduktiv ist. Ich habe jetzt schon einige Leute gehört, die sich dann darüber geärgert haben, auch die natürlich dann irgendwie im Tram eben nicht durchkommen und so. Also darum weiss ich nicht. Aber wenn sie natürlich, ich meine, es ist klar, so funktioniert unsere Medienwelt, wenn sie einfach eine Medienmitteilung verschickt hätten, dann hätte das wahrscheinlich niemand interessiert.
Gut, aber ich sehe da eben, was da passiert. Andererseits haben wir eben gerade die Glasgow-Konferenz, COP26. Das 26 steht übrigens dafür. Sie wissen, für was es steht?
Es ist, glaube ich, die 26. Konferenz.
Genau, also irre. Die 26. Konferenz. Und man hat noch so wenig angebracht in Sachen Klimaschutz. Was sagen Sie da dazu?
Ja, also wir sind spät dran. Absolut klar. Ich weiß nicht, wann ist denn der erste COP gewesen? Ich denke, in den 90er Jahren. Immerhin haben wir es jetzt geschafft, und das ist ein grosser Schritt gewesen, Paris, oder? Um wenigstens zu sagen, gemeinsam, doch, wir kommen weg von diesen fossilen Energien. Seither ist viel passiert, aber nicht genug.
Also, es ist einfach nicht umgesetzt. Und Sie wollen ja gerade jetzt mit dem Energiegesetz das umsetzen im Kanton Zürich, wo man sich da verpflichtet hat, wo sich die Schweiz auch verpflichtet hat.
Genau. Wir haben uns verpflichtet, um die Emissionen zu reduzieren, aber leider haben wir im Moment noch keine, respektive nur wenig Massnahmen. Und da kann das Energiegesetz natürlich dazu beitragen. Nein, ich muss sagen, keine ist übertrieben, weil andere Kantone haben schon eine Art Energiegesetz, wie wir es im Kanton Zürich haben.
Nämlich
Basel-Stadt. Basel-Stadt hat heute nur noch, die bauen nur noch, fast nur noch Wärmepumpen und Fernwärme ein.
90%. Andere eben. Ja. Und ich habe nachgelesen, also auch Freiburg noch mehr.
Genau.
Warum sind die so weit voraus? Und wir haben einen grünen Baudirektor, der...
Ja, der grüne Baudirektor ist eben erst seit zwei Jahren da, oder zweieinhalb Jahre
da. Aber gleich sind Basel so schneller wiffen gewesen als hier in Zürich.
Es stört mich eben auch ein bisschen. Und darum hoffe ich, dass wir die Abstimmung durchbringen, dass wir da können aufschliessen, dass wir nachher wieder vorne dabei sind. Also, dass Basler schneller sind als wir, ist ja eigentlich eine Zumutung. Also, und jetzt sogar noch Glarner. Glarner haben im September an ihrer Landsgemeinde ja beschlossen, dass sie komplett aussteigen und eigentlich einfach Öl- und Gasheizungen verbieten.
Und das ist aber in Zürich nicht der Fall, sondern sie wollen das anbringen. Und das Problem, also es gibt verschiedene Probleme, die da aufgeworfen worden sind. Eine Sache ist natürlich, eben so eine Umweltpumpe ist teurer als eine neue Gasheizung oder Ölheizung, oder?
Das ist richtig. Eine Wärmepumpe kostet, wenn man die gut nimmt mit der Erdsonde, dann kostet die vielleicht 50'000 Franken für ein Einfamilienhaus und eine Ölheizung 20'000. Also das ist viel
ein
teurer.
Ein riesiger Unterschied.
Aber nachher der Betrieb ist viel günstiger.
Ja, aber das heisst, ist eine Argumentation, die nicht so überzeugend ist.
Wer langfristig denkt, investiert und der sagt, über 20 Jahre lohnt sich das. Und dann
aber es wäre doch viel besser, wenn man den Unterschied zwischen 50'000 und 20'000 würde verkleinern von staatlicher Seite aus.
Das machen wir ja.
Also mit wie viel?
Mit 10'000 Franken.
Also dann fehlen immer noch 20'000?
Ja. Aber eben nachher, der Betrieb ist deutlich günstiger. Also wenn man wer eine Hypothek hat, kann das auch auf Hypothek nehmen, wenn das muss sein, der sich das nicht leisten kann. Aber ich glaube, jetzt, das ist machbar für die allermeisten. Und für die sich das nicht leisten können, gibt es Ausnahmen.
Aber was gibt es denn jetzt für Verbesserungen, wenn das angenommen wird in diesem Bereich, damit sie es anbringen? Weil ich glaube, immer der Grossteil, noch mehr als 50% von allen neuen Heizungen, sind eben nicht erneuerbare Energie im Kanton Zürich.
Richtig, das sind ein bisschen mehr als die Hälfte aktuell, wo kaputte Öl- und Gasheizung wieder ersetzt wird mit einer Öl- und Gasheizung. Und so sind wir einfach zu langsam unterwegs. Weil eine neue Ölheizung, wenn man die heute installiert, dann stoßt die 20 Jahre lang CO2 aus, vielleicht sogar 25 Jahre, wenn sie lang hebt. Dann sind wir also schon mitten in den 2040er Jahren. Und so können wir also nicht genug schnell runter.
Eben, und da müssen Sie machen. Ich weiss jetzt nicht, ob das die 10'000 Franken, ob das schon genügend ist, dass wir da auf Basler Verhältnis kommen.
Das werden wir sehen. Mit dem Energiegesetz erhöhen wir gleichzeitig auch noch die Subventionen. Also das hat der Kantonsrat so entschieden. Sie hat entschieden, das Gesamtbudget nochmal verdoppeln.
Von 45 glaube ich, auf 65 Millionen.
Genau, das ist dann mit der Bundes-, also der kantonale Anteil wird verdoppelt und somit kommen wir dann auch noch mehr Bundesgeld über. Das heisst, wir sind dann eben von 44 Millionen auf etwa 65. Also das heisst, wir haben nachher mehr Möglichkeiten zum finanziellen Unterstützen. Und
also
das
ich
wird sicher nochmal zusätzlich helfen, dass da der Umstieg gut vonstatten
geht. Also, ich will mich bei Ihnen beraten lassen. Und von Ihnen beraten lassen. Ich habe vor 15 Jahren eben umgebaut, Ölheizung raus und habe dann müssen mich entscheiden. Und dann hat es geheißen, ja, bis da die Umweltheizung kommt, geht es einfach länger. Und dann war das nicht mehr im Zeitplan gewesen. Dann habe ich eine Gasheizung rein. Das ist jetzt 15 Jahre alt. Was soll ich machen? Ihrer Meinung nach, Herr Neukomm?
Ja, jetzt können Sie gut planen. Dann geht die Gasheizung vielleicht noch 5 Jahre. Dann ist
vielleicht
gut,
dann noch länger. Die sieht noch ganz gut aus.
Ja gut, dann 25 Jahre, aber man kann sie auch ein bisschen früher ersetzen, wenn man will. Und nachher kommt es jetzt darauf an, was bei Ihrem Gebäude gut funktioniert. Am allerbesten ist natürlich eine Erdsondenwärmepumpe.
Ja.
Oder Fernwärme, wenn Sie haben.
Ja.
Also die noch einmal zu wohnen
im Gebiet. Holzheizungen werden Sie auch noch
Holz ist
im Angebot
möglich, genau.
haben, oder?
Aber Holz
ist das sinnvoll? In der Stadt?
Es kommt, also sinnvoll ist Holz vor allem dort, wo wie die anderen Sachen nicht gehen. Also Wärmepumpen ist eigentlich gescheiter in der Stadt. Beim Holz haben wir halt das Problem, es gibt gleich noch ein bisschen Feinstaubemissionen. Darum wollen wir nicht voll auf Holz setzen. Und natürlich ist der Holzvorrat in der Schweiz zum Verfeuern auch nicht unendlich gross. Es hat noch. Also wir können da noch gut umsteigen. Aber das ist so mehr gedacht für die Orte, wo es anders nicht geht.
Was ist eigentlich mit Elektroheizungen? Man weiss ja, Elektrizität wird immer mehr nachgefragt. Wir müssen vielleicht über das dann noch ein bisschen detailliert reden, was für Elektrizität wir in Zukunft haben. So die Öffeli, die Elektroöffeli und die Boiler und so weiter. Wie soll denn das aussehen, wenn das Gesetz angenommen wird?
Also die kleinen, die mobilen Elektroöffeli, die sind nicht betroffen. Aber die eine zentrale Elektroheizung haben, die müssen die ersetzen.
Die müssen die
ersetzen, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Die sind übrigens schon lange verboten, also die dürfen wir nicht mehr neu installieren. Aber die gehen einfach nicht kaputt, die heben ewig. Und das sind wirklich, man kann sagen, das sind wahre Stromfresser. Mhm. Und gerade aus dieser Sicht, dort lohnt es sich dann richtig, zum auf eine Wärmepumpe umsteigen oder auf was auch immer. Weil dann kann man wirklich einen Haufen Energie sparen. Weil Strom in Zukunft wird das wichtigste Thema.
Aber das Schlimmste, sagen Sie, ist Öl, oder? Ich habe da gelesen, ja. Am Freitag in der Zeitung, das entspricht etwa 110 Bäumen CO2, Gas 80 Bäume, die man müsste hin tun. Und das ist viel, viel mehr als alles, was man zum Beispiel würde auslösen, wenn man ein paar Mal um die Welt herumfliegt.
Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man es rechnet. Aber ja, der Gebäudeteil, oder, das unterschätzt man vielleicht, stoss wirklich richtig viel CO2 aus noch im Moment.
40% vom genau. Ganzen. Also dort tun Sie das angehen, andere Bereiche. Eben, wir haben vorhin von Beton geredet. Methan haben wir gehört in Glasgow, haben Sie gesagt, das kommt bei Öl und Gaspipeline raus. Aber auch bei den Kühen, oder? Die gibt es ja in der Nähe von Winterthur. Auch noch ein paar. Was haben Sie da davon? Ist da überhaupt nichts gedacht?
Also in der Landwirtschaft ist die Diskussion ganz schwierig, wie man bringt das Methan eigentlich. Also es gibt wie zwei Arten, um das Methan runterzubringen. Das eine ist, indem man die Fütterung verändert von den Kühen. Da ist man dran, da schafft man das. Da passiert ein bisschen etwas, aber da reden wir eher von ein paar Prozent. Vielleicht 10-20%. Und das andere ist eine Frage von der Anzahl. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig und ganz, ganz heikel und wird sehr, sehr intensiv diskutiert
in der Politik. Sie sagen, man sollte Fleisch essen, kein schlechtes Gewissen machen. Sie selber Fleisch essen. Darum habe ich gedacht, warum sind Sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Als grüne Autofahrer mit Chauffeur und Fleischesser und so. Ja,
ich glaube, meine eigene Ökobilanz ist immer noch recht okay, so wie ich wohne. Und eben, ich versuche wirklich, wenig Fleisch zu essen, aber das klingt mir häufig nicht.
Wieso
ich
nicht?
Bin so ein bisschen ein Genussmensch und wenn dann irgendetwas sehr, sehr Gutes auf der Karte ist, dann kann ich einfach nicht widerstehen. Selber daheim koche ich sehr wenig mit Fleisch, eigentlich fast nie.
Okay, also es gibt jetzt natürlich Einwände gegen das Gesetz. Man muss auch sagen, außer der SVP natürlich, wie sind alle anderen Parteien dafür gewesen. Reden wir über die, machen zwischen ihnen Musik. Was ist der nächste Titel, Herr Neukomm?
Der nächste Titel ist von Mani Matter. Der erinnert mich immer, also das ist ein Stück, wo mir immer in den Sinn kommt, wenn ich in einem Gebäude in der Zentralverwaltung unterwegs bin, weil das ist so ganz verwinkelt und man weiss nie mehr, wo er ist. Und dann geht es mir ein bisschen wie in dem Lied, er ist vom Amt aufgeboten gewesen.
Ja, genau. Und es ist lustig, immer wieder Leute aus dem linken und aus dem grünen Lager, die bringen irgendetwas von Mani Matter.
Ah, ist das so?
Ja.
Ah, dann hätte ich ja vielleicht etwas anderes.
Nein, ist schon gut. Aber offenbar ist das die Leitschnur, an der man sich orientiert.
Ja, auf jeden Fall.
Er war vom Amt aufgeboten am Freitag vor den 9. Bei Strafe im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich ganz erschienen und ist zum Haupteingang am 8:30 reingekommen. Vom Eingang die Stegen auf und dann nach rechts hat er sich gewendet. Ist durch einen langen Gang, dann wieder rechts und dann geradeaus. Dann zurück und wieder links, bis wo der Korridor hat geendet. Dann wieder zurück und geradeaus, weiter mehr und mehr konfus. Ich sollte doch, hat er durch die leeren Gänge gerufen vor den 9. Bestrafe im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich erscheinen. Und durch die leeren Gänge, da hat man das Echo gehört davon. Hier bin ich, hat er gedacht, schon gewesen, nein, der beim Ecken kommen. Nein, vielleicht wieder nein, es ist anders, warum geht's jetzt da? Ich hab doch gemeint, aha, jetzt noch der vorne, nein, ist rum. Was ist denn das, da geht's, jetzt weiss ich nicht mehr, wo ich stehe. Und der der wo ist aufgeboten gsi am Freitag vor den 9. Bestraft im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich gerade erschienen. Ist immer weiter gelaufen und ist nie mehr umgekommen.
Sagt dem Regierungsrat und hat das Gefühl, das findet immer noch auf eine Art und Weise in der Realität statt. Bei mir ist der Martin Neukomm ein Gegner von ihrem Gesetz. Das sind eben vor allem die SVPler, aber auch die Hauseigentümer. Aber überraschenderweise, der Mieterverband ist nicht dafür. Und ich meine, die Grünen und die SPler etc., die sind doch vor allem in Wohnungen, wo sie Mieter sind. Also die müssen sie doch haben.
Ja, also es hat mich sehr enttäuscht, dass sich dort der Mieterverband nicht können durchringen zu einer Ja-Parole. Sie haben am Schluss gesagt, sie ergreifen einfach keine Parolen, also sie sagen weder Ja noch Nein. Jetzt schreiben sie, sind die Gesetze auch wichtig, aber nachher gleich keine Abstimmungsempfehlung. Das ist ein bisschen irritierend, das können wir ehrlich gesagt alle nicht so richtig nachvollziehen.
Ja, Moment, aber wir müssen sie analysieren. Offenbar die Grünen anliegen, wir haben eben die Grünen wählen gehabt, auch bei den letzten Wahlen, auch nationalen Wahlen etc. Ist die schon am Verreppen, oder was?
Nein, das glaube ich nicht. Also, weil die meisten Leute, die ich kenne aus dem Mieterverband, die stimmen dann am Schluss, die sagen nein, sie stimmen überzeugt ja. Ich glaube, das Problem, das der Mieterverband hat, ist, wir haben in Zürich natürlich eine Situation, wo es sehr viele Leerkündigungen gibt.
Und Leerkündigungen? Was sind das?
Also, dass halt ein ganzer Block auf einmal gekündigt wird und dann wird er komplett saniert und es kommt eine neue Küche rein und ein neues Bad und ein grösserer Balkon. Und nachher wird das wieder neu vermietet zum doppelten Mietzins wie vorher.
Eben, und das heisst jetzt wegen dem neuen Gesetz würde das massiv zunehmen. Was sagen Sie da dazu?
Nein, das ist, also der Teil ist falsch. Es wird nicht eine einzige Leerkündigung zusätzlich geben aufgrund von dem Gesetz, weil Leerkündigungen, da muss ein Vermieter investiert da richtig viel Geld, um das ganze Gebäude sanieren und der macht das, weil sich das richtig, richtig gut lohnt. Wenn man nachher doppelt so hohe Miete kann verlangen und man findet, wo dann die Miete zahlt, das macht man also aus finanziellen Interessen. Oder?
Ja gut, aber wenn er jetzt eben noch Subventionen bekommt für die neue Heizung und so, ist das vielleicht gerade noch der Punkt, wo ich sage, jetzt mache ich gerade noch den Rest auch noch.
Ja gut, also Subventionen kommt man heute schon über für eine Heizung. Aber eben, meine Subventionen, wir haben vorher geredet von einer Erdsondenwärmepumpe, wo man 10'000 Franken überkommt. Mhm. Für die Sanierung von einem ganzen Block macht das also nicht so wahnsinnig viel aus. Also, das Wesentliche ist, im Gesetz geht es nicht um Sanierungen oder so, sondern da geht es nur um den Heizungsersatz. Und man kann eine Heizung, die ist im Keller unten, die kann man ersetzen. Ohne dass man am Haus etwas macht, kann man heute mit heutigen modernen Wärmepumpen kann man die auch in ein Haus installieren, das schon etwas älter ist, das nicht perfekt gedämmt ist. Und darum gibt es eigentlich keinen Grund, warum man sagt, wenn man die Heizung im Keller auswechseln muss, muss man auch den Mieter künden. Also diese Angst ist in dem Fall wirklich unbegründet.
Aber die Stimmung ist doch ein bisschen andere. Ja, man hat jetzt einfach nicht mehr Umweltanliegen zuvorderst. Man hat jetzt eben die Pandemie seit anderthalb Jahren und macht ihnen das nicht ein bisschen Bauchweh, dass man sagt, hey, man ganz andere Probleme. Wir müssen jetzt einfach das Covid-Zeug wegbringen und können jetzt uns da nicht noch auf irgendwelche Experimente rauslassen.
Also Covid, ich hoffe ja wirklich sehr, dass wir dann die Pandemie dann wirklich irgendwann hinter uns lassen können. Wir haben ja schon letztes Jahr gehofft, jetzt ist dann etwa vorbei. Das ist definitiv ein grosses Problem. Der Klimawandel ist aber eben so ein grosses Problem, einfach auf einer längeren Zeitskala. Oder die Pandemie ist dann hoffentlich wirklich irgendwann vorbei in den nächsten Monaten. Der Klimawandel wird so schnell nicht in dem Sinn als Thema verschwinden. Interessant aber zu fragen, ob das die Leute wirklich interessiert. Jetzt habe ich gerade heute Morgen eine Umfrage gesehen bezüglich der wichtigsten Themen und dort Klimawandel zu oberst gewesen, also was die Leute beschäftigt.
Eben,
also,
ich glaube, sind sie bereit, dann da dafür etwas zu zahlen, sich zu engagieren, wenn sie das eigene Geld hineingeht?
Ich glaube, eine Mehrheit der Leute sind auch bereit, zum Geld zu investieren, aber natürlich kommt es darauf an, wie viel und wie und wo und was.
Aber das Ganze ist ja sehr widersprüchlich, vor allem von Grünen und SPler in Sachen Strom. Man ist natürlich gegen Atom, das ist DNA, obwohl es aus heutiger Sicht ein bisschen anders aussehen könnte. Man ist aber auch gegen Windräder, weil die nicht schön sind, weil die Landschaft kaputt machen. Man ist auch gegen Ausbau von Staumauern in den Alpen. Also das alles geht nicht ganz auf.
Moment. Also, was stimmt, ich bin gegen Atomkraft.
Immer noch?
Ja, immer noch.
Aber es war nicht ein Fehler, dass man dort gesagt hat, man dürfe nicht weiterforschen. Weil Atomkraft ist in Sachen Umweltschädigung hervorragend im Vergleich zu anderen Energien.
Wenn man den Abbau vernachlässigt, und also vor allem der CO2-Ausstoß von einem Atomkraftwerk ist natürlich praktisch null. Also dort, das Abteil ist gut, aber wir wissen, dass Atomkraft noch das ein oder andere Problem hat. Jetzt, wir lassen einfach die jetzigen bestehenden Kraftwerke noch laufen, aber auch die sind defizitär. Wenn man wieder ein neues Atomkraftwerk bauen, dann müsste das massiv subventioniert werden, dass sich das rechnet.
Eben, aber weil man so viele Jahre gewartet hat.
Nein, ja. In der Zwischenzeit sind die erneuerbaren Energien massiv viel günstiger geworden. Atomkraft ist immer teurer geworden. Also wenn man das in England anschaut, dann eine höhere Einspeisevergütung und noch Defizitgarantie und alles zusammen, also höhere Einspeisevergütung als Solarenergie bekommt. Also das ist heute wie eine andere
Welt.
Aber
was sind
Welt,
die Alternativen? Solar, das ist ja ihr Hobby, jetzt kommen sie her. Aber dass man gegen Staumauern ist und Wind reden, gleichzeitig auch noch, das finde ich irgendwie grotesk.
Genau. Also ich bin nicht gegen Windräder und ich bin auch nicht per se gegen die Erhöhung von Staumauern. Also um das da sagen. Und
nicht
da,
sie, aber die Grünen?
Nicht per se, das ist umstritten. Da gibt es unterschiedliche Lager. Da gibt es Lager, die sagen, nein, es ist jetzt wichtiger, dass man erneuerbare Energien ausbaut. Und es gibt natürlich dann eher so Naturschützer, die sagen, nein, wir machen die Interessensabwägung anders, wir sind gegen eine Erhöhung. Und ich muss sagen, oder es ist ja nicht, dass das eine wichtig ist und das andere nicht, sondern es sind zwei Sachen, die wichtig sind und dann muss man abwägen. Und ich glaube, die Entwicklung ist jetzt so in der Richtung, dass man auch bei den Umweltkreisen sagen, hey, doch, es braucht was. Also es braucht an einem Ort...
Ja, aber es gibt überall Einsprachen.
Das ist richtig, aber das ist jetzt wie nicht richtig, um einfach zu sagen, das sind alles die Grünen und die sind alle gleich, sondern es sind gewisse Umweltverbände.
Aber die sind doch ganz nahe bei den Grünen.
Ja, möglicherweise, oder?
Aber also, möglicherweise.
Ja.
Das sind nicht SVPler.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Hingegen bei der Windkraft ist der Widerstand irgendwie breiter.
Ist doch erstaunlich. Also einfach, weil es nicht schön aussieht.
Ich finde eben eigentlich nicht, dass es nicht schön aussieht. Ich finde, am richtigen Ort gesehen kann Windkraft durchaus noch etwas Elegantes sein, was sich so in der Landschaft präsentiert. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. Ich plane übrigens auch eine Richtplanrevision, um zu schauen, wo kann man Windstandort machen im Kanton Zürich, weil ich glaube, das ist auch bei uns nötig. Und das Schöne an Wind, und das haben wir vorhin gesagt, das Schöne an Wind ist, Wind produziert den grössten Teil vom Strom im Winter.
Eben.
Im Winter braucht man am meisten Strom.
Ja, eben. Und gibt es da nicht irgendwie eine Lücke, wenn es so weitergeht, Atomkraftwerke sind weg, die Staumauern werden nicht aufgetan, der Verbrauch, vor allem durch Elektroauto, aber andere Anwendungen von Strom geht auf, dass wir da wirklich in eine Kalamität hineinlaufen.
Ja, das ist so. Wir haben da ein ganz ernstes Problem vor uns bezüglich, es wird einfach zu wenig schnell, die erneuerbaren Energien werden zu wenig schnell zugebaut, aber es ist machbar. Also das hat glücklicherweise jetzt auch Taxpo hat letzte Jahr Pressekonferenz gehabt, die haben gesagt, Versorgungssicherheit und Energiewende, das funktioniert parallel, wenn man es richtig macht. Und sie haben einen Plan vorgestellt, wie sie sich das vorstellen.
Aber machen wir es richtig?
Aktuell machen wir es nicht richtig.
Ja.
Also richtig, wir bauen den Zubau an, zum Beispiel neue Solarkraft, ist einfach noch zu langsam.
Und also warum bringt man das nicht an? Also jetzt, wenn man es, glaube ich, vergleicht mit Deutschland, dort ist man vor allem bei der Windenergie, aber auch bei Solar, ist man viel weiter. Es gibt Thesen, die ich gelesen habe, vor allem, wenn man so Solarpanel, grosse Farmen machen in den Alpen, dass es dort hinten noch mehr wirkt als im Tiefland etc. Warum geht das nicht voran?
Also das ist so, in den Alpen produziert Solarenergie im Winter etwa gleich viel Strom wie im Sommer. Also das ist sehr gut geeignet. Ich denke, bei uns ist es einfach Schwierigkeit der Alpenraum, oder? Dann gibt es auch wieder wer sagt, oh, das sieht nicht schön aus und da wird es noch heftige Diskussionen geben. Und bei uns ist es vor allem ein rechtliches Problem, dass solche Projekte, sei das jetzt Wind oder ein Solarkraftwerk irgendwo in den Bergen, dass die natürlich einfach sehr gut angefochten werden von irgendwelchen Organisationen und dann ist es scheitert und
eben.
Vor allem wahnsinnig lang gehen.
Eben, das sind die gleichen, die dann auch gegen Autos sind, etc. Können wir dann irgendwie, sagen wir 4, 5 Jahre, wirklich mal in eine Situation, wo wir einen schönen Wintertag, wir zu wenig Strom haben?
Rein theoretisch ja, das ist die Studie, die der Bundesrat da präsentiert hat. Da muss aber relativ viel auf das Mal schief gehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da der Strom ausgeht.
Murphy's Law, oder?
Ja.
Also
es ist nicht
auszuschliessen. Es ist eben so, dass die eine Sache führt dann zur anderen und dann plötzlich sagen wir, oh.
Genau, das hat jetzt aber weniger mit dem Atomausstieg zu tun, weil bis dann laufen die Kernkraftwerke noch, die jetzt laufen, sondern das hat primär damit zu tun, dass wir das Abkommen mit der EU nicht haben und das Stromabkommen nicht.
Eben, das kommt ja noch dazu.
Das muss man sagen, die EU plagt uns natürlich ein bisschen mit der, das ist so eine 70% Grenzkapazitätsregelung. Ich verstehe das auch nicht bis in alle Details, aber da geht es einfach darum, dass die Schweiz nicht beliebig viel Strom kann importieren vom EU-Raum. Und das ist natürlich dann ein riesiges Problem, wenn man braucht und nicht kann importieren.
Also, wir haben die Abstimmung am 28. November, das ist Ihr Big Point. Wenn wir schauen, wie Sie das beurteilen, was Sie noch machen, damit Sie da durchkommen, machen wir noch zwischen in der Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist von Norbert Schneider. Das ist ein Künstler aus Österreich, ein Gitarrist, aus meiner Sicht der weltbeste Gitarrist, den es überhaupt gibt. Ich bin ein grosser Fan von ihm. Und er ist Österreicher, darum singt er in Österreichisch. Und ich finde es auch das einfach sehr, sehr amüsant zum Zuhören. Also das Lied heisst «Alles Leiwand».
Martin Neukomm, er hat gesagt, mein Ziel ist es, dass der Kanton Zürich im Bereich Klimaschutz vorangeht. Und was macht er? 400 Strassenprojekte, 700 Hochbauten etc. Und hat Leute, die bei ihm angestellt sind und die wollen nur eins bauen und produzieren natürlich da unglaublich viel Umweltschäden, oder?
Das ist so. Der Strassenbau produziert natürlich CO2, aber natürlich auch der Hochbau. Es ist natürlich auch so, dass ich ja nicht einfach das mache, was ich jetzt gerade Lust drauf habe, sondern ich bin Regierungsrat, ich tue Gesetze vollziehen und ich bin in dem Sinne auch Demokrat und sehe, ja, das ist ein sehr grosses öffentliches Bedürfnis, dass es Strassen gibt. Und
aber wird da nicht irgendwie übertrieben?
Strassen unterhalten.
Dass da unglaublich viele Baustellen und nochmal Baustellen etc., dass einfach das Geld da ist und die Leute sagen, wir haben ja das Geld, dann machen wir es halt nochmal und noch ein bisschen schöner und so weiter und so fort. Und dass wir da eigentlich auch nochmal überlegen, was ist sinnvoll und was ist einfach so eine Art Swiss-Finish, wo es nicht unbedingt braucht.
Ich komme ganz viele Rückmeldungen über wegen der Baustelle, weil das ganz viele Leute aufregt. Aber also ich kann da wirklich sagen, wir bauen nicht zum Spass, sondern wir bauen ja letztendlich, damit die Strassen im Schuss bleiben. Man könnte es auch die Strassen verlottern lassen. Es gibt andere Länder, die machen das, aber dann kommt es langfristig teurer. Bei einer Strasse ist es wichtig, dass der Belag oben immer schön dicht ist, weil wenn es dort Riss gibt und dort anfängt Wasser reinlaufen, dann geht das Fundament kaputt und dann muss man nachher den ganzen Strassenkoffer, wie das heisst, also das Zeug, das nach unten dran ist, muss man dann auch rausnehmen, also dann ist die nächste Sanierung einfach teurer. Mhm. Also alles in allem, das wird sehr, sehr stark optimiert.
Wo aber da wie viel können Sie da eingreifen? Weil ich kann mir vorstellen, bei Ihren Beamten und Chefbeamten, die sind nicht alles Grüne, oder? Das sind Sättige, die sagen, komm, wir müssen jetzt eben, Kanton Zürich hat das Geld, oder? Wir sind der reichste Kanton und wir verbauen das Geld, das wir haben.
Nein, also so ist es nicht. Es ist eher so, also gerade im Tiefbau ist das eigentlich relativ konstant. Wir haben sehr so eine Erneuerungsplanung, wann wird da wo, welcher Belag gemacht. Und es ist im Fall noch erstaunlich. Ich hätte gedacht, oder? Vielleicht vorher war Markus Kegi, oder? Ich weiss nicht, wie ökologisch,
SVP.
Genau, SVP, wie ökologisch da die Leute eingestellt sind. Aber also die meisten Leute sind sehr offen für ökologische Anliegen. Also wir schauen auch zum Beispiel, dass man den Asphalt, den man mit der Strasse ausbaut, also rausnimmt, dass man den recyceln kann. Also auch da sind wir natürlich dran, um zu schauen, was man machen kann, um auch die Bauprozesse ökologischer zu machen.
Also der 28. November wird spannend. Es geht eben nicht nur um Covid, es geht nicht nur um Zertifikatspflicht, sondern es geht eben auch um das Energiegesetz. Sie sind ein bisschen auf allen Kanälen, gerade letzte Woche, Interview, ganze Seite der NZZ, grosse Geschichte, beim Tagesanzeiger. Jetzt haben wir eine Stunde lang über das können reden. Da ist für Sie schon etwas, was ganz wichtig ist. Weil wenn Sie das nicht durchbringen, dann kann man dann sagen, als Regierung so gescheitert?
Ah, ich glaube nicht, dass man wegen einer einzelnen Abstimmung dann schon gescheitert ist. Weil man muss Sachen ausprobieren, man muss schauen, ob man eine Mehrheit findet. Das ist leider so in der Politik, dass es auch immer wieder Niederlagen gibt, wo man sich dann muss überlegen muss.
Das wäre ein Big Point.
Eben. Das wäre eine Niederlage für mich, ganz klar.
Oder? Und was machen Sie dann? Was fällt Ihnen dann noch ein?
Das schaue ich dann. Also dann müssen wir natürlich dann gar nicht auf Gegner zu und schauen, finden wir eine Lösung, wo Gegner sagen, dass so weit, da sind wir jetzt noch einverstanden und dann schauen wir, dass wir halt etwas machen können. Aber das weiss ich jetzt noch nicht. Ich weiss auch nicht, ob Gegner überhaupt bereit sind, um dann auf irgendetwas eingehen.
Was machen Sie jetzt im Abstimmungskampf, dass Sie gewinnen? Ihr Ziel ist ja zu gewinnen. Haben Sie genügend Mittel? Gehen Sie an Veranstaltungen? Haben Sie Werbemöglichkeiten, Gelder und so?
Also gut, selber, ich mache in dem Sinne nicht, ich bin nicht in der Kampagne dabei, es gibt von mir auch kein Inserat oder so, weil das ist wie Trend, das wäre irgendwie unhygienisch.
Aber
tun
sich jetzt Parteien so richtig engagieren für das?
Ja, es gibt ein überparteiliches Komitee, also das ist eben das geht von ganz links, AL und so weiter, bis zu der FDP, die sich gemeinsam engagiert. Und auch der FDP hat jetzt auch ein Inserat gemacht in der NZZ, grosse, wo sie sagen, ja, für das Energiegesetz, Sachen, so, wo mich natürlich sehr freut. Also ich glaube, da jetzt, es läuft einiges auf der Pro-Kampagnen-Seite.
Aber so ist es auch beim CO2-Gesetz gewesen, und es ist dann doch runtergelegt.
Das stimmt. Ja. Also das allein ist noch kein Garant. Man muss aber sagen, dass das CO2-Gesetz im Kanton Zürich 55% Ja-Stimme gemacht hat. Also okay. Wenn wir nur im Kanton Zürich über das CO2-Gesetz abgestimmt hätten, dann wäre es durchgekommen.
Wie gross schätzen Sie die Chance, dass Sie da durchkommen?
Ich gebe keine Prognose. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich, dass es langt. Die Frage ist natürlich auch, langt es, ist es 51% oder ist es 55% oder ist es mehr?
Was meinen Sie? Die Verteilung im Kanton? Stadt, Land, Zürich, Winterthur und dann der Rest vom Kanton? Wie schätzen Sie das ein?
In der Vergangenheit war es immer so, dass es in der Stadt dann mehr Leute gab, die für ökologische Anliegen gestimmt haben, als auf dem Land. Spannenderweise jetzt aber gerade beim Gebäudeteil, es gibt natürlich viele Hauseigentümer auf dem Land, die schon längst umgestiegen sind auf Wärmepumpen. Weil auf dem Land ist es ein bisschen einfacher, weil man hat mehr Platz. Oder also dann kann man Problem, dass so eine Bohrung machen. In der Stadt ist das ein bisschen schwieriger. Oder je nachdem, wenn es keinen Garten hat oder so. Also darum, ich bin auch gespannt, wie die Verteilung wird sein.
Okay. Also, wir sind auch gespannt, wie das rauskommt. Danke vielmals für Ihr Engagement in dieser Sache. Ich hoffe, dass Sie da einigermaßen zufrieden werden am 28. am Abend da. Dann
ich hoffe
von
Medien
es auch. Und Sie haben noch einen letzten Titel, ist gut.
Das ist Morgan James, das ist eine amerikanische Sängerin und der Titel heisst Sledgehammer.
Das war der Doppelpunkt. Der erste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
auf Radio 1.
Wenn Sie Ihre Immobilie vermieten oder verkaufen, wir von der
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.